Hallo und herzlich willkommen bei Zebras and Unicorns, der Podcast für alle, die auf dieser Welt etwas bewegen wollen. Mein Name ist Sarah Grasel und gemeinsam mit Jakob Steinschaden bringe ich euch jede Woche die spannendsten Persönlichkeiten aus den Bereichen Tech, Startups und Sustainability vors Mikrofon. Bevor wir ins Interview mit dem Co-Founder von Share einsteigen, gibt es noch eine Message unseres Werbepartners.
Individuelle Elektromobilität ist nicht nur für Privatkunden interessant, sondern auch für Unternehmen. Gerade für Mitarbeiter können neue, innovative Elektroautos ein sehr spannendes Incentive sein. Mazda hat mit dem MX-30 sein erstes Elektroauto auf den Markt gebracht und punktet dabei nicht nur mit Komfort und neuester Technik, sondern auch beim Preis. Denn ein E-Auto muss nicht teuer sein, im Gegenteil. Für gewerbliche Kunden ist der MX-30 derzeit besonders attraktiv, weil weder Nova noch Vorsteuer anfallen und es zusätzlich noch hohe staatliche Förderungen gibt. In Österreich startet der Mazda MX-30 für Businesskunden dank dem Mazda B2-Business-Bonus, deswegen schon bei einem Nettopreis von 18.990 Euro.
Ich darf jetzt Sebastian Stricker bei Zebras & Unicorns begrüßen. Er ist Mitbegründer von Share, einem deutschen Startup, das ein recht breites Portfolio an Produkten im Supermarkt anbietet. Schokolade, Wasserflaschen, Handcremes, Klopapier, Stifte. Aber das Besondere daran ist, bei jedem Kauf wird automatisch auch eine Sachspende für Menschen in Entwicklungsländern ausgelöst, ohne dass das Produkt teurer wäre als Vergleichbares. Herzlich willkommen, Sebastian.
Hallo, Sarah.
Sebastian, wenn ich einen Schokoriegel bei Share kaufe, was passiert denn dann?
Also die Grundidee ist ja, ich kaufe mein Produkt von Share, jemand anderem, dem es nicht so gut geht, der sich das nicht leisten könnte oder der Pech hatte in seinem Leben oder irgendetwas falsch gemacht hat, der bekommt ein äquivalentes Produkt. Also jetzt in dem Fall Müsliriegel. Für jeden Müsliriegel, den ich mir kaufe, finanziere ich damit jemandem anderen eine Mahlzeit. Und das kann sein in Österreich oder in Deutschland über die Caritas oder über die Tafeln. Es kann aber auch im Südsudan sein mit den Vereinten Nationen. Das Ganze heißt Share. Und die Idee ist eben, dass man seinen Einkauf teilt mit jemandem anderen, der sich das nicht leisten kann.
Wie wählt denn ihr diese Projekte aus, für die ihr spendet?
Im Wesentlichen sind das zwei Kriterien. Das Kriterium Nummer eins ist, es muss echten Bedarf an Hilfsleistungen geben. Also es muss Not vorherrschen. Da machen wir aber keine Qualifizierung, ob diese Not in Afrika oder in Südostasien oder in Lateinamerika ist oder eben in Österreich oder Europa. Wir sagen, wenn Bedarf besteht, dann okay, aber diesen Bedarf muss es auch wirklich geben. Und das Zweite ist, wir sehen ein Programm, von dem wir glauben, dass es einen Unterschied machen kann. Es gibt manche Programme, die sind besser aufgesetzt. Es gibt andere Programme, die haben weniger Effekt. Nur um ein Beispiel zu geben, man kann Lebensmittel im Rahmen von sogenannter General Food Distribution machen, wo wirklich jeder in der Population Unterstützung bekommt. Oder man zielt sehr genau auf die am meisten betroffenen Personengruppen ab. Oder beispielsweise auf Kinder oder auf schwangere Frauen oder auf junge Mütter. Und da gibt es eben bessere Programme und es gibt weniger bessere Programme. Für uns ist ein Kriterium, dass wenn wir diese Mittel zur Verfügung stellen können, dass wir hoffen, dass sie auch wirklich in die besten Programme gehen.
Was war denn so das erste Projekt, wo du gesagt hast, okay, das müssen wir auf jeden Fall unterstützen, wenn wir das machen?
Ich war ja mal bei den Vereinten Nationen und habe dort eine gewisse Affinität für bestimmte Programme entwickelt. Schulmahlzeiten sind ein solches Programm, an das ich sehr glaube. Das sind Mahlzeiten, die in Schulen verteilt werden. Hat einige schöne Effekte aus meiner Sicht. Man zielt auf Kinder ab. Ernährung in Kindern, nicht besonders überraschend, ist besonders wichtig. Gerade wenn ein Kind nicht genug zu essen bekommt oder auch nicht die richtigen Lebensmittel bekommt, hat das Auswirkungen auf das ganze Leben, die zum Teil auch nicht mehr wettzumachen sind, beispielsweise Gehirnentwicklung. Das ist ein schöner Effekt. Der nächste schöne Effekt ist, dass es oft auch als Anreiz wirken kann, dass Kinder überhaupt in die Schule gehen können, weil sie sonst nicht, weil sie sonst am Feld arbeiten müssten. Oder auch in der Schule sogar eine Ration bekommen, die sie dann nach Hause mitnehmen können und dort mit der Familie teilen. Also Schulmahlzeiten sind so ein bisschen ein Paradeprogramm, das in der humanitären Zusammenarbeit und in der Entwicklungszusammenarbeit relativ viele Freunde hat. Ich finde das auch toll. Insofern Schulmahlzeiten ist beispielsweise ein Programm, das wir sehr gerne unterstützen. Anderes ist Flüchtlingslager, die jetzt gerade erst wieder auf Lesbos. Das sind schon wirklich, wirklich schwierige Situationen dort. Heute beim Frühstück habe ich so ein bisschen darüber nachdenken müssen. Meine Freundin ist gerade auf Lesbos im Moria 2 Lager, also in diesem neuen Moria Lager. Das ist aus meiner Sicht ein wahnsinniges Unglück, ein wahnsinniges Unglück für die Leute, die dort sind, aber auch für uns als Europäer, dass wir so eine Situation überhaupt zulassen. Insofern, wir unterstützen auch gerne Programme in Flüchtlingslagern.
Du hast gerade erzählt, du warst vorher bei den Vereinten Nationen. Was hat dich denn auf die Idee gebracht, ein eigenes Unternehmen zu gründen und wie ist dann Share genau entstanden?
Ja, so in Retrospektive kann ich die Geschichten immer viel linearer und stringenter erzählen, als sie im Moment selber gewirkt haben. Ich war vor rund, ich glaube, das muss mittlerweile 10 Jahre her sein, dass ich mir diesen Kindheitstraum, wenn man so will, erfüllen konnte, nämlich einmal für die Vereinten Nationen zu arbeiten. Die Idee war immer, dass es ein internationales Setting ist, dass viele verschiedene Kulturen aufeinandertreffen, dass man an etwas arbeitet, wo man üblicherweise davon ausgehen kann, dass es einen Sinn macht und hoffentlich die Welt besser macht. Es war immer so ein Traum von mir. Und den Traum habe ich mir erfüllen können mit dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Das ist diese humanitäre Organisation, die versucht, akuten Hunger vor allem zu bekämpfen. Also wenn Leute ganz akut etwas zu essen brauchen, weil sie sonst entweder verhungern oder einfach wirklich schwere gesundheitliche Konsequenzen erleiden. Da habe ich dort gearbeitet und was tatsächlich wahr ist, ist, dass ich einmal zu Mittag joggen war und mir diese Absurdität so im Kopf stecken geblieben ist, dass es erstaunlich kostengünstig ist, eine Person einen Tag lang zu ernähren. Das kostet so in der Größenordnung von 50 Cent. Das sind die kompletten Kosten. Also ein halber Euro, manchmal ist es ein bisschen teurer, manchmal ist es ein bisschen billiger, aber es kostet so in der Größenordnung 50 Cent, um eine Person einen Tag lang zu ernähren. Und das habe ich in diesem Jog, da ist mir das im Kopf stecken geblieben und ich dachte mir, das ist ja schon wirklich abstrus, dass es so billig ist, aber immer noch so viele Leute schweren Hunger leiden. Um dir ein Gefühl zu geben, so vor Corona, ich weiß nicht, was die allerletzten Zahlen sind, aber vor Corona hat man gesagt, dass so in etwa 100 Millionen Kinder an Hunger leiden, akuten Hunger. Und das ist jetzt auf der einen Seite wahnsinnig viel, auf der anderen Seite im Vergleich zur Gesamtbevölkerung dann auch wieder nicht so viel, aber dass es uns nicht gelingt, diese Kinder, die ja wirklich gar nichts dafür können, dass sie in dieser Situation sind. Niemand kann denen einen Vorwurf machen. Dann sage ich dir, es kostet 50 Cent, um die einen Tag lang zu ernähren. Dass wir diese 50 Cent nicht zahlen, habe ich damals irgendwie schlimm gefunden. Dann habe ich deswegen mein erstes Startup gegründet, Share the Meal. Das ist eine Mobilfunk-App, die dieses Jahr glücklicherweise als eine der besten Apps 2020 von Apple und Google ausgezeichnet wurde, wo man diese 50 Cent spenden kann mit dieser App. Ich freue mich über jeden, der sie downloadet, haben bis jetzt so in etwa 4 Millionen Menschen gemacht. Und aus dieser Idee Share the Meal ist dann irgendwann mal die Lebensmittelmarke Share entstanden.
Ihr habt dann unter anderem mit Wasser in Plastikflaschen gestartet. Das ist ja nicht gerade ein Symbol für nachhaltigen Konsum, würde ich jetzt mal sagen. Warum ausgerechnet diese Wasserflaschen?
Da kann man jetzt, glaube ich, sehr viel darüber diskutieren, was Nachhaltigkeit bedeutet. Auch im Kontext Getränke und PET-Flaschen ist natürlich echt ein bisschen komisch, zumal ja wir in Österreich oder in Deutschland in den allerseltensten Fällen das nicht das Wasser aus der Leitung trinken können. Die Idee von Share ist, dass wir den Konsum, den es schon gibt, nachhaltig machen. Das heißt, wir sehen uns das Regal an und überlegen uns, wie wir die Produkte, die in dem Regal drinnen stehen, besser machen können. Und da sind wir relativ systematisch vorgegangen, dass wir uns gesagt haben, was sind denn die Produkte, die am allermeisten gekauft werden und wo gelingt es uns, so ein Produkt zu nehmen, besser zu machen und damit ein Produkt, das zuvor ja, einen fragwürdigen Fußabdruck hatte, danach auf jeden Fall einmal besser ist als das Produkt, das da vor einem Regal gestanden ist.
Das heißt, dieses breite Produktportfolio, das ihr habt, das richtet sich danach, welche Produkte am meisten verkauft werden, habe ich das richtig verstanden?
Ich würde mir wünschen, dass wir immer so analytisch oder systematisch wären. Das sind wir zum Teil, aber ich glaube, der doch größere Teil ist diese Idee, dass man seinen Einkauf teilen kann, dass ich in den Supermarkt oder in den Drogeriemarkt oder in die, wo auch immer, in die Tankstelle oder was auch immer, hineingehe und da gibt es eine Marke und ich weiß, wenn ich mir von dieser Marke was kaufe, dann hat jemand anderer auch so ein Produkt bekommen, jemand anderer, der Not leidet, aber ich stehe eben vor diesem Regal und weiß, wenn ich mir von dieser Marke etwas kaufe, dann habe ich typischerweise den nachhaltigsten Kauf gemacht, den ich in diesem Regal hätte machen können.
Den nachhaltigsten Kauf, wo lasst ihr produzieren und wie achtet ihr besonders auf Nachhaltigkeit dabei?
Also es sind mittlerweile ja 50 Produkte, die wir in etwa haben und es werden jetzt noch deutlich mehr werden. Das heißt, man kann es nicht ganz über einen Kamm scheren. Ich würde sagen, rund 90-95% ist in Deutschland oder Österreich. Und dann würde der Rest so die eine Hälfte Europa sein und die andere Hälfte international. Also der allergrößte Teil wird so regional wie nur irgendwie möglich bezogen. Bei manchen Inhaltsstoffen, bei manchen Gewürzen ist es einfach, gibt's die sozusagen lokal nicht erhältlich. Aber die Direktive ist eindeutig regional einzukaufen. Das ist vielleicht auch eine Überleitung zu deiner zweiten Frage. Die Marke und Idee Share ist ja zuallererst rund um soziale Nachhaltigkeit gebaut. Also das Thema soziale Ungleichheit, das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das heißt, so dieses Versprechen, das wir machen, ist, dass du anderen Menschen hilfst. Aber wir glauben, dass das ist schon eine ganz interessante Positionierung und dann finden wir eine wunderschöne Idee. Aber das geht nicht, wenn man die ökologische Nachhaltigkeit, also Verpackungen, Lieferkette, Klimaabdruck und so weiter ignoriert. Das heißt, wir haben da, je nachdem, in welcher Kategorie wir uns bewegen, ob das jetzt beispielsweise Getränke sind oder Hygieneartikel oder Schreibwaren, gibt es einen ökologischen Kriterienkatalog für die jeweilige Kategorie und der ist ja immer wieder so ein bisschen unterschiedlich, den wir bei unserem Einkauf dann anwenden und der uns auch von den Lieferanten bewiesen werden muss, dass das eingehalten wird.
Ich habe es vorher schon erwähnt, eure Produkte sind ja trotz alledem nicht teurer als vergleichbare Produkte oder als viele vergleichbare Produkte. Wie gelingt euch denn dieser Spagat?
So, jetzt aus dem Nähkästchen eines Unternehmers gesprochen. Ich wünschte mir, dass wir vielleicht ein bisschen höhere Preispunkte ursprünglich gewählt hätten. Wir wussten auch nicht, was der richtige Preispunkt für unsere Produkte ist und dachten uns, man muss echt aufpassen, sagt man ja im Handel, dass einige Cent Unterschied einen riesigen Einfluss auf das Kaufverhalten der Konsumenten hat. Jetzt in Retrospektive würde ich sagen, die Produktqualität und die nachhaltige Idee, da hätte man durchaus ein bisschen teurer sein können. Aber gut, wir haben jetzt den Preispunkt, den wir haben und werden uns jetzt wahrscheinlich über die Zeit versuchen, ein bisschen nach oben zu bewegen. Was das sozusagen wahrscheinlich die andere Komponente in einer Frage betrifft, wie funktioniert denn das überhaupt? Vielleicht machen wir es an dem Produkt fest, das du eingangs erwähnt hast, an dem Mineralwasser. Das ist ein bisschen eine überraschende Situation mit so einer Mineralwasserflasche. Das Wasser in der Flasche macht einen verschwindend kleinen Anteil an den Produktkosten aus. Also das würde ich sagen, ist im unteren einstelligen Cent-Bereich sind die Kosten für das Wasser. Was bei so einer Mineralwasserflasche wirklich was kostet, ist die Flasche und der Transport. Und dann das Marketing. Stell dir vor, du stehst vor einem Regal und da steht dann Marke 1, 2, 3. Das eine ist irgendwie aus Österreich, das zweite ist aus Norwegen, das dritte ist aus Frankreich. Aber wir alle wissen, dass das Wasser da drinnen, also die wenigsten von uns schmecken einen Unterschied oder glauben, dass das eine Wasser qualitativ höherwertiger wäre als das andere Wasser. Das heißt, die müssen einen wahnsinnigen Aufwand betreiben, dass du als Konsument zu der einen Marke greifst und nicht zu der anderen. Die müssen dir irgendwie erklären, dass das eine Wasser da jetzt deinen Wünschen näher kommt als das andere Wasser. wo es faktisch nicht so viel Unterschied gibt. Und das, unser Konzept ist eben, dass wir sagen, all dieses, dieser Marketingaufwand, der da betrieben werden muss, um dich zu einer bestimmten Marke hinzuführen, den stecken wir in die sozialen Projekte. Und wir hoffen eben, dass diese sozialen Projekte dieses Marketing wettmachen. Während die einen TV-Werbung schalten oder irgendwie mit tollen Plakatkampagnen arbeiten, machen wir diese sozialen Projekte und hoffen, dass das eben eine Differenzierung ergibt, Mundpropaganda triggert, vielleicht ein Entgegenkommen der Lieferanten und der Händler. So versuchen wir, dieses ganze Konzept auf die Beine zu stellen.
Tut es das? Gibt es ein Entgegenkommen der Lieferanten und Händler?
Ich glaube in Wirklichkeit schon. Die Händler, also in Österreich, DM, Biller, Merkur, da kommen jetzt noch ein paar andere dazu. Das ist schon eine tolle Partnerschaft, muss man ganz eindeutig sagen. Es wäre vermessen zu sagen, dass die uns nicht helfen, dieses Konzept auf die Beine zu stellen. Ich weiß jetzt nicht, wie andere Lieferanten behandelt werden, aber ich würde sagen, dass so dieser Ruf, den der Handel hat, dass er so, besonders ungut und hart wäre. Wir sehen da eher Gesprächspartner, die auch Menschen sind, die auch an Nachhaltigkeit glauben und auch gerne hätten, dass Nachhaltigkeit und guter Konsum am Ende gewinnt.
Wie viele Spenden konntet ihr denn heuer sammeln mit euren Produkten?
Also wir hatten jetzt unlängst einen großen Workshop mit einem unserer Partner. Zu dem Workshop hatten wir das Spendenziel 2,5 Millionen Euro erreicht. Das ist allerdings jetzt über unser dreijähriges Bestehen. Also in den 3 Jahren, die es uns jetzt gibt, sind wir jetzt bei rund 2,5 Millionen Euro angekommen. Ich kann dir nicht die genaue Zahl sagen für dieses Jahr, aber es ist auf jeden Fall ein Spendenrekord bei uns. Wir sind gut gewachsen.
Bei euch kann man am Produkt einen Code scannen und die Spenden auch nachverfolgen. Interessieren sich die Käufer dafür, was mit ihrer Spende passiert, obwohl das bei euch eine recht passive Art zu spenden ist?
Das ist ein lustiges Thema. Wenn man so eine, oder was ich so in der Szene höre, die ganzen Sozialunternehmer, die versuchen, ihre Ideen umzusetzen, die glauben häufig, dass der Kunde viel mehr Transparenz will, als er am Ende dann in Anspruch nimmt. Ich würde die Situation so beschreiben, die Leute haben einen gewissen Zweifel an dem ganzen Spendenthema. Wird mit meinen Spenden sorgfältig umgegangen? Wie viel geht da in der Administration verloren? Kommt das überhaupt dort an, wo es ankommen soll? Diese Sorge und diesen Zweifel, der ist schon relativ stark. Die wollen aber eher das Gefühl haben, dass sie sich informieren könnten, wenn sie denn wollten. Also mein Gefühl ist, man muss den Leuten die Möglichkeit geben und das Gefühl geben, dass sie sich informieren könnten und dass diese Informationen auch alle aufbereitet zur Verfügung gestellt werden. Aber tun tun's dann, so höre ich es in meinem Umfeld und sehe ich es auch jetzt bei den 2 Organisationen, die ich gebaut habe, überraschend wenige Leute gehen dann wirklich ins Detail.
Ich glaube, das kann jeder von uns auch ein bisschen nachfühlen. Was hast du dir für die nächsten Jahre vorgenommen, um das Ganze zusammenzufassen?
Also du sprichst mit einem Möchtegern-Unternehmer, der sowieso schon nie wirklich in seinem Leben wusste, was er dann jetzt wirklich machen soll. Damit will ich sagen, meine Perspektive ändert sich auch. Es ist so das Auf und Ab des Unternehmertums. Mal glaubt man, man kann die Welt verändern, mal glaubt man, alles ist total katastrophal. Aber ich glaube, dass ich ein großes Glück habe mit den Erfahrungen, die ich bis jetzt machen konnte in meinem Leben und dem Ruf, den ich mir aufgebaut habe, dem Netzwerk, das ich mir aufgebaut habe. Und insofern glaube ich und auch sozusagen ich habe jetzt irgendwie gefühlt 20 Jahre lang Gehälter sparen können. Das heißt, ich habe auch einen gewissen finanziellen Spielraum. Ich glaube, ich kann Also meine Vision ist, ich glaube, die Idee Share hat das Potenzial, die Welt zu verändern. Ich glaube, es ist etwas, was die Welt besser macht und folglich möchte ich versuchen, das dem Potenzial gerecht zu werden und das Beste daraus zu machen, was Share sein kann und wo ich Share helfen kann. Und danach, glaube ich, werde ich nicht mehr rauskommen aus der Idee, dass Projekte irgendwie Sinn ergeben sollen. Und da würde ich gerne, mein eines Projekt soll irgendwann mal eine Familie sein, aber das andere Projekt soll sein, dass man irgendwie nach dem alten Pfadfinder-Sprichwort versucht, die Welt besser zu hinterlassen, als man sie vorgenommen hat.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Sebastian Stricker von Share, herzlichen Dank, dass du bei Siebers und Unicorns dabei warst. Danke dir.
Gerne, danke für die Zeit.
Vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörer. Und wenn du dich für Neuigkeiten aus dem Bereich Startups, Innovation und Nachhaltigkeit interessierst, dann klick rein auf techandnature.com und trendingtopics.at. Bis bald hier im Podcast.